Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Folgt man Wikipedia, war Stepan Bandera in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ein nationalistischer ukrainischer Politiker und Partisanenführer. Das klingt nur bedingt aufregend. Dennoch hat Andrei Melnik, der jüngst abberufene ukrainische Botschafter in Deutschland, durch die Erwähnung Banderas in der Interviewsendung Jung und Naiv eine ultrahoch erhitzte Debatte ausgelöst. Denn Melnik feierte Bandera als ukrainischen Unabhängigkeitskämpfer und bestritt, dass Bandera ein Massenmörder von Juden und Polen gewesen sei. Das gehöre vielmehr zu den Narrativen, die die Russen bis heute durchsetzen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt nun der ukrainische Historiker Jaroslav Rizak, Bandera sei im Sommer 1941 in Lemberg zweifelsfrei an einem zweitägigen antijüdischen Pogrom beteiligt gewesen. Was indessen die Vernichtung der polnischen Bevölkerung in Wolhynien durch die ukrainische Aufstandsarmee UPA angeht, in der viele Banderowzi, Anhänger und Verehrer Banderas, kämpften, hält Rizak fest. Es ist ironisch, dass Bandera keinen direkten Einfluss auf die Aktionen der Banderowzi hatte. Nach Kriegsbeginn gelang es ihm, aus dem polnischen Gefängnis freizukommen und nach Krakau zu gehen, wo er von den Deutschen festgenommen wurde. Bis Herbst 1944 war er zuerst in Berlin und dann im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Es ist nicht klar, ob er von der Gründung der UPA wusste und ob er ihre Aktivitäten billigte. Jaroslav Rizak über Stepan Bandera in dem FAZ-Artikel: Der Freiheitskämpfer war auch ein Terrorist. Falls Sie Lust auf noch mehr jüngere Geschichte haben, lesen Sie in der FAZ auch Kassels größtes Kunstbeben. Eine Reaktion auf die FDP-Abgeordnete Anniko Merten, die in der Bundestagsdebatte zu Documenta behauptet hatte, Fakt ist, die Documenta braucht immer einen Skandal. Ist das wirklich so? Fragt der FAZ-Autor Stefan Trinks. Skandale bezogen sich immer nur auf einzelne, für die Zeit noch zu progressive Künstler oder Werke, vereinzelte missverständliche Aussagen oder Verhaltensweisen der Kuratoren und oft genug auf das beträchtliche Überziehen des Budgets. Aber einen Eklat von solchen Dimensionen wie dieses Jahr hat die Weltkunstschau nie zuvor erlebt. Das dazu und jetzt zu Hot und hysterisch. So heißt die Kolumne in der Tageszeitung, in der Lou Zucker unter der Überschrift Empowerndes Bouncen trotz Sexismus erklärt, warum sie als Feministin die lateinamerikanische Tanzmusik Reggaeton schätzt, obwohl ihr insbesondere woke, linke Männer ständig sagen, aber die Lyrics sind doch total sexistisch. Ja, das stimmt, gesteht Zucker und erläutert mit lustigen Worten, dass in ungefähr 80% der Reggaeton-Texte ein chauvinistisch besitzergreifendes Verständnis von Liebe und allerlei anderer problematischer Bullshit zum Ausdruck kommt. Zuckers Faible für Reggaeton tut das aber keinen Abbruch. Sie macht sich einfach per Whataboutism einen schlanken Fuß. Ganz ehrlich, lassen sich nicht 80% aller Popsongs weltweit in diese inhaltlichen Kategorien einteilen? Wenn ich alles an sexistischer Musik boykottieren würde, bliebe einfach nicht mehr viel übrig. Und ich habe nicht vor, bis zur Revolution aufs Tanzen zu verzichten. Zum Schluss zu Henrik M. Broder, von dem die Neue Zürcher Zeitung im Rahmen eines zweiseitigen Interviews wissen will, was er sich für Deutschlands Zukunft wünscht. Antwort Broder: Dass Deutschland zur Wirklichkeit zurückfindet. Dieses Land lebt nicht in der Wirklichkeit. Die Politiker verkünden dabei ständig, dass Deutschland Vorbildfunktion habe. Ja, wofür denn? Für zwei verlorene Weltkriege? Eine versaute Energiewende? Die wegweisende Russlandpolitik? Das Mautdesaster oder die desolate Infrastruktur? Man müsste das deutsche Wappen neu entwerfen. Das wäre dann ein Adler aus klimaneutralen Materialien und in seinen Klauen die Losung: Größenwahn, Impotenz und gute Laune. Tja, und was sagen jetzt diejenigen unter Ihnen, die den Großrhetoriker Broder überhaupt nicht mögen? Vielleicht sagen sie ja mit einer Überschrift der Süddeutschen Zeitung: Ach Gott.